Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Bis 11:30 für Sie an diesem Ostersonntagabend am Mikrofon Daniel Heinrich. Es wird wohl einen Machtwechsel in der Ukraine geben. Wir haben es auch gerade in den Nachrichten gehört. Was ist passiert in der Ukraine? Wer hat gewonnen bei der Stichwahl um das Präsidentenamt? Die Details gleich zu Beginn der Sendung. Ich spreche mit unserem Korrespondenten vor Ort. Die Serie von Attentaten in Sri Lanka hat nicht nur die kleine Insel im Indischen Ozean geschockt. Ausgerechnet Kirchenbesucher waren heute am Ostersonntag Ziel der Attacken geworden. Auch Hotels wurden getroffen. Es gab hunderte Tote und hunderte Verletzte. Die Einzelheiten sowie internationale Reaktionen darauf gleich in dieser Sendung. Wir berichten außerdem über die Papstmesse in Rom und darüber, dass in der Türkei auch 3 Wochen nach der Kommunalwahl, bei der die regierende AKP in den Großstädten Istanbul und Ankara unter anderem ziemlich verloren hatte, die Stimmung angespannt bleibt. Aus aktuellem Anlass gehen wir aber direkt in die Ukraine. Stichwahl um das Präsidentenamt, auch Thema in den Nachrichten gerade gewesen. Über den Tag wurde es immer deutlicher. Es steht wohl ein Machtwechsel in Kiew, bevor Amtsinhaber Petro Poroschenko, er verliert wohl die Wahl, Schauspieler und Politneuling Volodymyr Zelensky ist der strahlende Sieger des Tages und des Abends. Florian Kellermann in Kiew hat den ganzen Tag über die Wahl verfolgt, auch in den vergangenen Wochen. Er ist jetzt live am Telefon mit mir verbunden. Die Prognosen, Herr Kellermann, waren ja zum Schluss eindeutig. Gibt es schon ein offizielles Wahlergebnis?
Das gibt's noch nicht. Es sind erst 5% der Stimmen ausgezählt, aber die Exit-Polls, und das sind mehrere, sprechen doch eine sehr deutliche Sprache, noch deutlicher als die Befragungen vor der Wahl. Es sieht nach einem Erdrutschsieg aus für Volodymyr Zelensky. Er hat wohl über 70% der Stimmen bekommen in dieser Stichwahl. Er hält also ein sehr großes Mandat, auch wenn man sich anschaut, dass er in allen Landesteilen über 50% geholt hat, im Osten und im Süden, der russischsprachig ist, aus dem er kommt und den er auch besser versteht und wo er besser verstanden wird mit seinem Humor. Er ist ja Kabarettist, hat er sogar über 85% der Stimmen geholt, aber auch im Westen 57%. Eine Ausnahme ist die Region Lemberg. Da ist auch heute danach gefragt werden, was er da machen will. Er sagt, er fährt dorthin und wird die Menschen dort auch von sich überzeugen. Er sagt, ich habe die Chance, das Land zu einigen und für mich gibt es nur Ukrainer. Und tatsächlich, er hat tatsächlich das in der Hand und wenn er das richtig ausspielt, dann kann er ein sehr starker Präsident für die Ukraine werden.
Ja, Sie haben es erwähnt, Herr Kellermann, der Gewinner, Herr Zelensky, ist ein Kabarettist, der ist ein Politneuling. Ist das Ergebnis eine Überraschung?
Ja, vor 3-4 Monaten hätte wohl noch niemand damit gerechnet, dass er Präsident werden kann. Es war aber da auch schon klar, dass der Amtsinhaber Petro Poroschenko sehr unbeliebt ist. Sehr viele Menschen sind eben enttäuscht von seiner Amtszeit, diesen 5 Jahren, in denen er eben vor allem die Korruption nicht bekämpft hat und in denen die Menschen einfach auch ärmer geworden sind. Und darüber ist Poroschenko gestolpert. Aber dass ausgerechnet Volodymyr Zelensky diese Lücke füllt, das hat man also, ja, das hat sich erst in den vergangenen 2 Monaten so abgezeichnet, als die Umfragewerte für ihn ständig gestiegen sind, trotz seines sehr merkwürdigen Wahlkampfes. Denn er ist ja selber persönlich kaum aufgetreten, hat keine Wahlveranstaltungen gemacht und auch nur sehr wenige Interviews gegeben. Er war vor allem im Internet präsent und er ist weiter mit seiner Kabaretttruppe durchs Land gereist und bei diesem Kabarett machte sich eben auch vor allem lustig über die Politiker des Landes. Also das war auch eine Art Wahlkampf, aber eben kein Wahlkampf, wo er sagt, ich bin der Kandidat und dieses und jenes habe ich vor mit dem Land.
Salopp gesagt ein richtiger Multitasker. Lassen Sie uns auf den Wahlkampf gucken. Die Uneindeutigkeit seiner Themen, die Uneindeutigkeit dessen, was er vorhat, war ja eines der Merkmale. Hat er sich denn heute schon positioniert? Hat er in irgendeiner Weise klargemacht, was er jetzt politisch vorhat?
So gut wie nicht. Also es gab ein paar Phrasen von ihm, aus denen man aber auch wirklich nicht viel ableiten konnte. Er hat gesagt, wir haben das gemeinsam gemacht, wir haben das gemeinsam geschafft und jetzt müssen ganz neue Personen kommen in die Führungspositionen im Land. Er hat da unter anderem den Posten des Generalstaatsanwalts genannt. Aber was er machen möchte, ist unklar geblieben. Er hat, wie Sie es in den Nachrichten gehört haben, gesagt, er will den Krieg beenden in der Ostukraine dadurch, dass er das Minsker Format dass er das neu belebt. Aber wie er das gestalten möchte, denn das Minsker Format funktioniert ja irgendwie, es hat zumindest zu weniger Kampfhandlungen geführt, aber es funktioniert eben nicht im Detail und das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Das liegt eben daran, dass die Ukraine ihre Probleme hat mit der Umsetzung, aber vor allem eben auch Russland seine Probleme hat, dass die Separatisten dort diese Kämpfer weiter unterstützt. Und welcher Ansatz jetzt bei Selenskyj hier neu sein soll, das hat er bisher überhaupt nicht erklärt. Er hat von einem Informationskrieg gesprochen, den er mit den Journalisten, mit den ukrainischen Journalisten zusammen machen möchte, aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr vager Begriff. Seine Berater hinter den Kulissen haben auch nicht viel mehr gesagt, aber doch ein bisschen mehr. Sie haben zumindest gesagt, also das Gesetz, das den Abgeordneten im Parlament Immunität garantiert, das soll aufgehoben werden und es soll mehr direkte Demokratie geben in der Ukraine.
Mit Einschätzungen aus Kiew, live unser Korrespondent Florian Kellermann. Ausgerechnet, möchte man sagen, trifft es auch Gläubige während des Ostergottesdienstes, des Weiteren zahlreiche Gäste von Luxushotels. Eine ganze Serie von Attacken hat heute das Urlaubsparadies Sri Lanka im Indischen Ozean im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert. Die Polizei hat schon am Nachmittag von über 200 Toten gesprochen. Sehr wahrscheinlich, dass noch weitere hinzukommen. Über diese offensichtlich koordinierten Attacken die Einzelheiten von Silke Dietrich.
Zerbrochene Fensterscheiben, der Dachstuhl völlig zerfetzt. Der Boden in der Kirche ist mit Blut getränkt. Männer tragen Leichen und Verletzte in Tüchern aus der Kirche heraus. Der Kardinal Malcolm Ranjit ringt mit der Fassung, als er vor die Kameras tritt.
This morning, Easter Sunday, in my churches.
Heute Morgen am Ostersonntag sind in meinen Kirchen Bomben explodiert. Dabei sind mindestens 150 Menschen gestorben. Es ist für uns alle ein unglaublich trauriger Tag.
So it's a very, very sad day for all of us.
Insgesamt in drei christlichen Kirchen haben die Attentäter zugeschlagen, mitten während der Ostermesse. 7 Verdächtige seien mittlerweile festgenommen worden. Bei aller Trauer appelliert Kardinal Ranjit an die Politiker von Sri Lanka, sorgfältig die Hintergründe der Attentate aufzuklären.
I also like to ask the government.
Die Regierung soll ganz unvoreingenommen an die Aufklärung herangehen. Sie müssen herausfinden, wer hinter diesen Taten steckt, und die Täter müssen angemessen bestraft werden. Denn nur Tiere können solche Gräueltaten ausführen. Der Kardinal spielt auf die Zerstrittenheit der Regierung an. Ende letzten Jahres steckte Sri Lanka in einer tiefen politischen Krise. Der ehemalige Präsident des Landes und derzeitige Chef der Oppositionspartei, Mahinda Rajapaksa, hat vor laufenden Kameras versprochen, dass sich die Politiker zusammenreißen werden. Wir müssen alle religiösen Auseinandersetzungen, alle Rassenprobleme und auch die Streitereien der Parteien im Land nun mal außen vor lassen und uns gemeinsam kümmern, die Attentate aufzuklären. Der stellvertretende Verteidigungsminister von Sri Lanka hatte heute bei einer Pressekonferenz gesagt, es handele sich um terroristische Attentate von extremistischen Gruppen. Er hat allerdings noch keine Namen genannt. Bislang wird noch viel spekuliert. Die meisten Anschläge seien durch Selbstmordattentäter ausgeführt worden. Im vergangenen Jahr hatte es Ausschreitungen gegen Muslime in Sri Lanka gegeben. Muslimische Jugendliche hatten einen Lastwagenfahrer getötet. Daraufhin haben buddhistische Männer Geschäfte und Privathäuser von Muslimen angezündet, auch eine Moschee. Aber islamistischen Terror hat Sri Lanka bislang noch nicht erlebt. Das Land muss sich eigentlich noch von dem Trauma des Bürgerkriegs erholen, der mehr als 25 Jahre lang in Sri Lanka herrschte. Die meisten Menschen in Sri Lanka sind Buddhisten, nur rund 6% sind Katholiken.
Nach den Attentaten Sri Lanka geschockt über diese grausamen Anschläge, Silke Dietrich berichtete. International fallen die Reaktionen auf die grausame Tat bestürzt aus. Auch im politischen Berlin zeigte man sich entsetzt. Regierungssprecher Steffen Seibert war einer der ersten, der sich äußerte über die sozialen Medien. Theo Gers berichtet aus der Hauptstadt.
Politik, Parteien, Kirchen, Religionsverbände. Deutschland reagiert tief betroffen auf den feigen Terroranschlag. So bezeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Geschehene in einem Kondolenzschreiben an den Präsidenten von Sri Lanka. Besonders niederträchtig sei, dass zahlreiche friedlich Betende in Gotteshäusern am Ostersonntag Ziel dieser hinterhältigen Angriffe wurden. Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte ebenfalls mit Trauer und Entsetzen. Es sei schockierend, dass Menschen, die sich versammelt hatten, um gemeinsam das Osterfest zu begehen, ein bewusstes Ziel dieser hinterhältigen Angriffe waren, schrieb sie in ihrem Kondolenztelegramm. In dieser schweren Stunde trauern wir mit den Hinterbliebenen und beten für die schnelle Genesung der Verletzten. Bundesaußenminister Heiko Maas sprach von einer niederträchtigen Tat. Nichts könne die gezielte Ermordung unschuldiger Menschen rechtfertigen. Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Colombo nahm mit den örtlichen Behörden Kontakt auf und bemühte sich schon am Vormittag mit Hochdruck um Aufklärung, ob auch Deutsche betroffen sind. Deutsche Reiseveranstalter hatten bis zum Nachmittag keine Hinweise darauf, dass Feriengäste von ihnen unter den Opfern sind. Das Auswärtige Amt richtete kurz nach Bekanntwerden der Tat am Vormittag einen Krisenstab ein. Unter der Vorwahl Berlin 030 und dem Anschluss 5 4x die 0 können sich besorgte Angehörige melden. Deutsche, die sich in Sri Lanka aufhalten, forderte das Außenamt auf, sich von den Anschlagsorten fernzuhalten und den Anweisungen der Behörden zu folgen, etwa der am Vormittag verhängten Ausgangssperre. Auch die Kirchen, in deren Ostergottesdienste die sich immer weiter verschlimmernden Nachrichten aus Sri Lanka platzten, gedachten der Terroropfer. Auch die schlimmste Gewalt dürfe nicht dazu führen, vor dem Hass zu kapitulieren, erklärte der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strom, in seiner Osterbotschaft. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, schrieb, der Ostertag sei auf Sri Lanka zu einem dunklen Karfreitag geworden. Sprachlos stehe man dieser Welle blinder Gewalt gegenüber, die zum Osterfest die gesamte Bevölkerung Sri Lankas, die vielen Gäste und insbesondere die Kirche getroffen habe. Auch die deutschen Islamverbände verurteilten in mehreren Erklärungen die Anschläge scharf und versicherten den Christen ihre Solidarität. Wir dürfen uns von Terror und Gewalt nicht spalten lassen, erklärte der deutsche Islamrat. Gläubige müssten erst recht in solchen Zeiten den Dialog fördern. Der türkisch-islamische DİTİB-Bundesverband erklärte, diese Angriffe auf betende Gläubige in einer Kirche seien Ausdruck unsäglicher Gewalt und tiefsten Hasses. An die Täter gerichtet, erklärte der Verband, unser Glaube ist der Glaube des Friedens und des empathischen Miteinanders. Wir lehnen euren Terror und euren Hass ab.
Trauer in Deutschland über die Anschläge auf Sri Lanka. Theo Gers berichtete aus Berlin. Jedes Jahr kommen hunderttausende Menschen über die Osterfeiertage nach Rom. Für viele der Besucher ist Ostern das wichtigste Fest des Jahres und eigentlich ein Anlass zur Freude. Dabei wird nach christlicher Überlieferung der Auferstehung Jesu gedacht. Die Ostermesse heute Morgen, am Morgen vor dem Petersdom, ist normalerweise also besonders festlich. Der Petersplatz war zwar auch in diesem Jahr geschmückt mit zehntausenden Blumen, und über 70.000 Menschen kamen, so der Vatikan. Doch schon während der Messe sah der Papst sehr ernst aus. Auch in Rom überschatteten die Anschläge von Sri Lanka das Tagesgeschehen. Die Friedensappelle des Papstes wirkten dringender denn je. Jörg Seiselberg.
Grauer Himmel über Rom, aber auf dem Petersplatz ein Meer leuchtender Blumen. Tausende Menschen verfolgten die Ostermesse und die anschließende Osterbotschaft des Papstes. Sie war auch in diesem Jahr eine Botschaft des Friedens. Franziskus rief den immer noch andauernden Krieg in Syrien in Erinnerung. Dieser Konflikt läuft Gefahr, von uns immer mehr als selbstverständlich hingenommen zu werden und sogar gleichgültig zu machen. Es ist aber der Augenblick gekommen, den Einsatz für eine politische Lösung zu erneuern, die den richtigen Bestrebungen nach Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit entspricht. Franziskus ging aber auch auf andere Konfliktherde in der Welt ein, nannte unter anderem den Nahen Osten und den Südsudan. Außerdem sprach er die neu aufgeflammten Auseinandersetzungen in Libyen an. Ich rufe die beteiligten Parteien auf, den Dialog der Gewaltanwendung vorzuziehen und zu vermeiden, dass die Wunden eines Jahrzehnts von Konflikten und politischer Instabilität wieder geöffnet werden. Für die Ukraine, in der heute gewählt wird, formulierte Franziskus den Wunsch nach einem humanitären und dauerhaften Frieden. Im Anschluss an die Osterbotschaft sprach Papst Franziskus den traditionellen Segen Urbi et Orbi.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos et mania semper.
Für alle Katholiken ist das Hören dieses Segens nach der Lehre der Kirche mit einem Ablass ihrer Sünden verbunden. Er wird nur zweimal im Jahr erteilt, zu Ostern und zu Weihnachten, außerdem direkt nach der Wahl eines neuen Papstes. Nach dem Segen ging Franziskus abweichend von den vorbereiteten Texten noch auf die Anschlagsserie in Sri Lanka ein. Ich möchte meine mitfühlende Nähe deutlich machen gegenüber der christlichen Gemeinde, die getroffen wurde, als sie sich zum Gebet zusammengefunden hat, und gegenüber allen Opfern einer derart grausamen Gewalt. Rund um den Petersplatz galten heute erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Viel Polizei war präsent. An Sicherheitsschleusen, ähnlich wie am Flughafen, wurden alle Pilger und Besucher genau kontrolliert. Die Atmosphäre auf dem Petersplatz selbst aber war feierlich. Der Vatikan hatte den Platz vor der Basilika reichlich schmücken lassen mit rund 55.000 Blumen, darunter gelbe Narzissen, hellgrüne Orchideen, weiße und rote Tulpen, orangefarbene Strelitzien und strahlenblaue Rittersporne. Der Papst selbst leitete die Messe, mit ihm feierten Menschen aus aller Welt.
Ich habe das immer so gesehen, so wie die Muslime einmal die Kaaba gesucht haben, so müsste zumindest jeder Katholik einmal in Rom gewesen sein.
Ne? Wir sind hier, weil wir einfach immer die Ostermesse mit dem Papst feiern wollen.
Es ist schon was anderes, hier zu sein mit dem Papst, schon ein bisschen emotionaler, als wenn man normal in die Kirche geht.
Wunderschön hergerichtet. Wir sind das erste Mal in Rom bei der Messe zu Ostern. Und wir genießen es.
In der Osternacht hatte Papst Franziskus im Petersdom das Osterlicht entzündet und in seiner Ansprache betont, Ostern sei das Fest der Hoffnung. Die Geschichte der Auferstehung, so der Papst, sei für Christen Ermutigung, ihr Leben nicht von Problemen, Misstrauen und Angst bestimmen zu lassen. Ostern, so Franziskus' Botschaft, sei das Fest, das lehre, den Stein des Misstrauens wegzurollen, die Hoffnung nie zu begraben.
Urbi et Orbi, Papst Franziskus feiert die Ostermesse in Rom, Jörg Seiselberg berichtete. Wohin an Ostern, wenn die Kirche abgebrannt ist oder zumindest beschädigt ist? Diese Frage haben sich in Paris nicht wenige Gläubige gestellt. Nach dem verheerenden Brand von Notre-Dame sind zahlreiche Gläubige zur Ostermesse in die Pariser Pfarrkirche Saint-Eustache zusammengekommen. Vor der Kirche, in der Nähe der Hallen von Paris, bildeten sich am Ostersonntag lange Schlangen. Aus Platzgründen konnten nicht alle Besucher an der Messe teilnehmen. Auch die Pariser Bürgermeisterin war zur Messe gekommen. Aus der französischen Hauptstadt berichtet Matthias Zahn.
Die Kirche Saint-Eustache war bis auf den letzten Platz gefüllt. Einige Gläubige hatten Tränen in den Augen, andere hielten die Augen geschlossen und verfolgten die Ostermesse tief in sich gekehrt. Erzbischof Michel Opetit würdigte in seiner Osterpredigt die Leistung der Feuerwehrleute, die beim Brand im Einsatz waren. Wir würdigen unsere verehrten Feuerwehrleute, die ihr Können und ihren Mut gezeigt haben. Und wir danken ihnen, dass sie das Essentielle gerettet haben. Einige zweifellos unter dem Einsatz ihres Lebens. Der Erzbischof überreichte dem Pariser Feuerwehrchef Jean-Claude Gaillet ein Buch mit biblischen Lesungen, das vor den Flammen gerettet worden war. Die Gläubigen applaudierten dem Feuerwehrchef und seinen Kollegen. Es war heute ein Blick zurück auf den Brand, aber vor allem auch nach vorne. Viele Katholiken warten schon sehnsüchtig auf den Wiederaufbau von Notre-Dame, so wie dieser Gläubige. Wir sind hier heute in Saint-Eustache mit dem Ziel, uns künftig wieder in Notre-Dame zusammenzufinden. Die ganze Welt schaut auf Notre-Dame. Das ist die Kraft der Brüderlichkeit. Von der Kathedrale selbst gibt es eine weitere gute Nachricht. Der französische Kulturminister Franck Riester hat gestern Abend bekannt gegeben, dass die Sicherungsarbeiten an Notre-Dame fast abgeschlossen sind.
Notre-Dame aujourd'hui est
Notre-Dame ist heute so gut wie gerettet. Alle problematischen Punkte wurden gesichert. Der Nordgiebel, der Westgiebel zwischen den beiden Haupttürmen, der südliche Hauptturm. Alles das wurde gesichert und stabilisiert. Das ist eine großartige Nachricht. Lediglich der Schutt auf dem Gewölbe müsse noch beseitigt werden, um es dann mit einer Plane abzudecken. Bei dem Brand war ein großes Loch in das Gewölbe gerissen worden, durch das es in die Kathedrale hineinregnen kann. Für die kommende Woche ist für Paris Regen vorhergesagt.
Saint-Eustache wird an Ostern zur Ausweichkirche, Matthias Zahn berichtete. 3 Wochen ist sie her, die Kommunalwahl in der Türkei. Die regierende AKP hat vor allem in Istanbul und Ankara empfindliche Niederlagen einstecken müssen. Die Stimmung, so berichtet Michael Lehmann, bleibt im Land angespannt.
In der Hauptstadt Ankara, wo die AKP die Mehrheit der Stimmen an die oppositionelle CHP verlor, ist heute deren Chef Kılıçdaroğlu aus einer aufgebrachten Menschenmenge heraus angegriffen worden. Augenzeugen berichten von einem Schlag ins Gesicht, nachdem der CHP-Chef von Sicherheitsleuten schnell in Sicherheit gebracht wurde. Leibwächter von Kılıçdaroğlu haben die aufgebrachte Menge zurückgedrängt. Der Angriff fand am Rande der Beerdigung von 4 türkischen Soldaten statt. Sie waren bei Gefechten gegen die in der Türkei als Terrororganisation eingestufte PKK an der irakischen Grenze ums Leben gekommen. Bei den Kämpfen dort sollen auch zahlreiche PKK-Kämpfer gestorben sein. Den Wahlsieg der CHP in Istanbul bei der Kommunalwahl vor 3 Wochen zweifelt die regierende AKP-Partei an, wegen des knappen Abstands der beiden Kandidaten dort von nur wenigen tausend Stimmen. Ob deshalb Neuwahlen stattfinden werden, soll in den nächsten Tagen weiter überprüft werden. Der mit knapper Mehrheit zum neuen Bürgermeister von Istanbul gewählte İmamoğlu ließ sich heute von hunderttausenden Anhängern in der Stadt feiern und versprach einen Neuanfang am Bosporus.
Michael Lehmann. Lyra McKee war wohl einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Die junge, erst 29-jährige Journalistin war am Donnerstagabend bei gewaltsamen Ausschreitungen in der nordirischen Stadt Londonderry erschossen worden. 21 Jahre nach Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens traf eine Kugel ihren Kopf während gewaltsamer Auseinandersetzung. Wer war Lyra McKee? Wer war diese junge Frau, die auf so tragische Weise ihr Leben verloren hat? Dieser Frage ist Anne Demmer nachgegangen.
Our hopes and dreams and all of her amazing potential was snuffed out by a single barbaric act.
Unsere ganzen Hoffnungen und Träume und ihr unglaubliches Potenzial wurden durch eine einzige barbarische Tat einfach ausgelöscht. Das kann nicht so stehen bleiben. Es kann nicht alles umsonst sein. Sie war ein Licht in unser aller Leben.
Was a shining light in everyone else's life.
Sagte die Lebenspartnerin Sarah Cunning vor hunderten Menschen, Kollegen, Freunden, Politikern und Bewohnern von Londonderry während einer Mahnwache. Sie trauern um Lyra McKee. Der Schock ist groß. Die 29-jährige Journalistin starb einen Tag vor dem Osterwochenende, 21 Jahre nach dem Abschluss des Karfreitagsabkommens. Lyra McKee gehörte der Generation an, die den Nordirland-Konflikt nicht bewusst erlebt hat. Den Bürgerkrieg, bei dem mehr als 3.500 Menschen ums Leben kamen. Sie war ein Ceasefire-Baby, ein Waffenstillstandsbaby. Doch viele ihrer Artikel beschäftigten sich mit den Folgen der Gewalt. Der Direktor für Nordirland bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, Patrick Corrigan, schätzte die junge Journalistin sehr. In ihren Artikeln hat sie sehr viel reflektiert. Sie war sehr besonnen. Sie hat über die Gesellschaft geschrieben, in der sie aufgewachsen ist. Sie hat auf den Nordirland-Konflikt geschaut. Sie war interessiert an den Geschichten und daran, welche Bedeutung der Konflikt auch für ihre Generation hat. Sie schrieb über das Trauma, das auch sie selbst geprägt hat. Für große Aufmerksamkeit sorgte Lyra McKee aber auch, als sie einen Brief an ihr 14-jähriges Ich veröffentlichte, Letter to my 14-year-old self. Darin beschreibt sie, wie es ist, als lesbisches Mädchen in Belfast aufzuwachsen und wie schwierig es ist, sich zu outen. Auf der Grundlage des Briefes entstand ein Kurzfilm.
Life is so hard right now. Every day you wake up wondering who else will find out your secret and hate you. It won't always be like this. It's going to get better.
Lyra McKee war LGBT-Aktivistin. Bei Kollegen galt sie als aufgehender Stern des investigativen Journalismus. Das Forbes Magazine führte die 29-Jährige in seinem Ranking als eine der 30 wichtigsten unter 30-Jährigen in Europa, die Themen aufgreifen, um die sich andere nicht kümmern. Die Guardian-Kolumnistin Dawn Foster erinnert sich an die Anfänge ihrer Kollegin. Im BBC-Interview sagte sie: Als ich sie zum ersten Mal traf, hat sie sich noch abgestrampelt, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber jetzt lag eine vielversprechende Karriere vor ihr. Sie war sehr glücklich, sie war verliebt, hatte einen Buchvertrag in der Tasche. Sie hat die Anerkennung bekommen, die sie wirklich verdient hat. Sie war eine sehr talentierte und engagierte Journalistin.
And she was getting the recognition that she really deserved as a really talented and really committed writer.
Lyra McKee hatte erst im letzten Jahr einen Vertrag mit dem Verlag Faber & Faber abgeschlossen. Sie arbeitete an einem Projekt über junge Männer, die während der Troubles, wie der Nordirland-Konflikt lapidar genannt wird, in Belfast verschwunden sind. Erst vor kurzem war die Journalistin nach Londonderry, oder Derry, wie die Katholiken sagen, gezogen. Die Stadt war 1972 Schauplatz des Bloody Sunday. Damals schossen die britischen Soldaten auf unbewaffnete Teilnehmer einer Demonstration, die nicht genehmigt war. 14 Menschen wurden damals getötet. Lyra McKees Lebenspartnerin arbeitet in Derry als Krankenschwester in einem Krankenhaus, dort, wo die 29-jährige Journalistin in der Nacht zu Karfreitag an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben ist. Sie war in die Schusslinie geraten, als Vermummte bei gewaltsamen Auseinandersetzungen auf die Polizei zielten. Die Ermittler vermuten, dass die militante Gruppe Neue IRA dahinter steckt. Der Tod von Lyra McKee zeigt, wie fragil der Frieden in Nordirland nach wie vor ist.
Nach den tödlichen Schüssen in Nordirland, ein Porträt war das über Lyra McKee, Anne Demmer berichtete. Damit endet Das war der Tag für heute. Mein Name ist Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend.